dann eröffnen wir die Nachmittagsrunde zu den Levies und ich erteile Herrn Kleinmanns das Wort.
Vielen Dank, Frau Knorr. Zu Tagesordnungspunkt 9 geht es um die Draft Interpretation des Interpretations Committees zu dem Thema Levies charged by public authorities on entities that operate in a specific market. Sie haben als Sitzungsunterlage Nr. 9b den Entwurf der Stellungnahme an das Interpretations Committee. Der Entwurf hatte Ihnen schon mal vorgelegen, der ist also hier nur noch mal zur endgültigen Verabschiedung, wenn ich das so sagen darf. Und insofern meine Frage an Sie, ob Sie zu der Unterlage, so wie sie hier vorliegt, Anmerkungen haben.
Ich bin darüber gestolpert, dass unter den Other Issues some members of our committee perceived a conflict steht. Und ich war irgendwie irritiert, weil wir uns doch schon mal darüber unterhalten haben, mit welchem Ausgang auch immer, ob wir, wenn wir in Alternative Views hineingehen, das Quantifizieren oder Nicht-Quantifizieren ist ein bisschen zu so Worten wie Dissent oder sowas benutzen, denn einfach sozusagen some, weiß ich nicht, wollen wir das so lassen oder wollen wir da etwas enger schnüren und sagen, eine Minderheit, eine Mehrheit oder ist das, was dahinter kommt, so harmlos, dass man das bei den Some-Members lassen möchte?
Also, wenn ich das so lese, Some-Members wäre meiner Interpretation nach immer, dass es eine Minderheit ist. Jetzt ist die Frage, ob man die exakte Quantifizierung dieser Minderheit angeben sollte.
Oder es als Minderheit bezeichnet. Oder ist Some Members nur eine höfliche Verschlüsselung für Minority? Warum soll man da nicht Klartext reden?
Also ich habe da eigentlich relativ wenig Herzblut, dass da bei mir. Wir können da gerne nur darauf hinweisen. Man sollte vielleicht vorher nochmal gucken, ob das bei den anderen Interpretations auch so ist, dass da immer genau der Narrow Scope beschrieben wird. Ansonsten muss ich sagen, da das ja am Inhalt nichts ändert, ob die Überschrift dann genauer wiedergibt, ich sehe jetzt auch kein Problem daran, dass sie so weit ist. Ja, was ist denn das Problem? Da liest jemand das, liest die Überschrift, liest dann die Interpretation und ist am Ende enttäuscht, weil er gesagt hat, oh, ich hätte jetzt viel mehr erwartet. Damit kann ich leben. Also von daher, ich schließe mich jedweder Mehrheit, die sich da ergibt, schließe ich mich an.
Also ich denke, wenn wir das Fass aufmachen, schon in der Begründung, dass wir sagen, wir finden es eigentlich schade, dass ihr im Grunde das Thema nicht ganzheitlicher angegangen seid, dann ist dieser Punkt valide. Und dann sollte man ihn auch machen und sollte sagen, entweder sollten dann die Arten der Levies, die im Grunde genommen hier behandelt werden, irgendwo auftauchen. Aber durch die allgemeine Formulierung wird impliziert, dass hier im Grunde genommen holistisch eigentlich die Thematik abgehandelt wird, wenn dann nachher im Scope im Grunde genommen das Ganze relativ eng gesehen wird. Das war mein Punkt einfach. Und ich hatte als anderes Beispiel damals ja die Regulatory Issues gebracht, wo genau das gleiche Thema eigentlich vorkam, dass man sagt, diese Rate Regulation kam im Grunde genommen als großer Titel, aber dann wurde nur ein kleines Subset eigentlich behandelt. Und viele haben im Grunde genommen gesagt, wir sind Rate Regulated, aber unser Fall wird nun gerade überhaupt nicht da angesprochen. Also deswegen, ich hätte, glaube ich, bei dem Thema fände ich es auch seltsam, wenn da stehen würde, a minority oder some members oder drei members oder so, da würde ich auch sagen, da würde man sagen, entweder the committee oder wir sollen den Punkt weglassen. Also ich glaube, das sähe sonst irgendwie seltsam aus. Wäre mein Vorschlag.
Dann muss ich aber nochmal nachfragen, welche spezifische Vorgehensweise Sie bevorzugen.
Ich persönlich wäre für the committee.
Und da spricht keiner dagegen, wenn die Formulierung so geändert wird. Dann würde ich das so anpassen. Und ich habe von meiner Seite aber auch noch einen Punkt. Und zwar auf der Seite 4 ganz unten, auf der Seite 5 ganz unten, da wird ja der Punkt nochmal adressiert, dass in der Basis for Conclusion 7 erläutert wird, warum der Sachverhalt nicht behandelt wird, wo nur dann eine Gebühr zu zahlen ist, wenn ein bestimmter Mindest, Umsatz zum Beispiel erreicht wird, überschritten wird, wie damit umzugehen ist. Und für diesen Sachverhalt wird hier darauf verwiesen, dass man aus der Textziffer 12 von der Interpretation versteht, dass man in früheren Berichtsperioden für solche Fälle keine Aufwendung einbucht, sondern erst dann, wenn diese Minimumgröße überschritten wird, weil das als der Obligating Event verstanden wird. Und da ist die Frage, ob man nicht auch den B7 zu IS 34 berücksichtigen sollte. Das ist eine Vorschrift, die sich mit bedingten Leasingzahlungen befasst. Und da wird vorgeschrieben, dass in Zwischenberichten für bedingte Leasingzahlungen auch dann eine Schuld, eine Verpflichtung anzusetzen ist, wenn, und ich lese das mal wörtlich vor, falls erwartet wird, dass das vorgegebene Umsatzniveau erreicht werden wird und das Unternehmen deshalb keine realistische Alternative zur Leistung der künftigen Leasingzahlungen hat. Das ist ja eigentlich genau das vergleichbare Thema für die Levies. Und das würde natürlich der Sicht, auf die Sie hier in dem Comment Letter hinweisen, entgegenstehen. Ist der Punkt nachvollziehbar, den ich damit aufzeigen möchte? Sie sprechen sich ja dafür aus, dass man in früheren Quartalen noch keinen Aufwand erfasst, weil das Überschreiten dieser Minimumgrenze noch nicht stattgefunden hat. Es liegt kein Obligating Event vor. Das heißt, in früheren Berichtsperioden ist kein Aufwand zu erfassen. Es gibt aber eben in der B7 eine Regelung, IAS 34 Zwischenberichterstattung, wo eine andere Vorgehensweise für einen spezifischen Sachverhalt aufgezeigt wird.
Nur auf der anderen Seite sehe ich den Unterschied dort. Levies sind keine vertraglichen Regelungen. Leases ist ein Vertrag. Ob das nun das Outcome beeinflussen kann, weiß ich nicht. Aber zumindest mal ist im Augenblick so, dass wir zwischen hoheitlichen und vertraglichen Verpflichtungen ja durchaus unterscheiden. Ich sag mal, die Sichtweise, die in IAS 34 für Leases angesprochen wird, die wäre mir durchaus sympathischer und ich glaube, die wäre den Ausschusskollegen hier auch sehr viel sympathischer. Ich glaube, unsere Schlussfolgerung war einfach die, das hier ist eine Ableitung von IAS 37 und 37 hat halt diesen One-Off-Trigger und solange der nicht erreicht ist, passiert einfach nichts. Die Frage ist, was machen wir nun? Ja, können wir das irgendwo heilen? Und ich glaube, dass dieses Thema mit dem Minimum Threshold, ich weiß es nicht, ob das unter Verweis auf die Leasingzahlung so einfach geregelt werden könnte. Man könnte darauf hinweisen und sagen, in Analogy to oder irgendwie so etwas, hielten wir das für sachgerecht, wenn darauf verwiesen würde und das gemacht würde. Ich weiß nur nicht, ob ihr das mal im IC selbst so angesprochen habt, denn ich glaube, eure Sichtweise ist ja eigentlich doch eher die gewesen, dass ihr gesagt habt, sorry, wir haben mich noch nicht geschrieben, 37 ist eindeutig, ja?
Ich glaube, ich finde den Absatz da sehr gut, weil er am Ende sagt, ihr sagt zwar, das haben wir nicht geregelt, aber alles andere, was er in die Interpretation reinschreibt, kann eigentlich dann nur diese Antwort ergeben. Ich habe am Ende, wenn ich den Threshold übertreten habe, dann habe ich den Obligating Event. Aber ich glaube, dass wir den Fall mit dem 34, dass wir den in den Absatz davor vielleicht reinbringen, weil das ein besseres Beispiel ist als die Income-Tax-Expense. Weil in Income-Tax-Expense, da geht es eigentlich nur um die Tax-Rate, die ich anwende, übers Jahr hinweg gerechnet. Income-Tax-Expense ist eine Durchbrechung dieses Standalone-Principles und das ist eine andere. Ich glaube aber, die mit den Contingent-Lease-Payments passt besser auf unseren Fall, weil wir schlagen ja vor, wir sagen, ja, der 37, das ist so. Aber überlebt mal, ihr habt ja schon Ausnahmen im 34, ob das nicht eine weitere ist.
Dann müssten wir nur an der Stelle sagen, dass wir den theoretischen Unterschied, dass bei Leases eben eine vertragliche Verpflichtung vorliegt, während es hier um hoheitliche Sache geht, eigentlich für uns nicht der entscheidende Unterschied ist, sondern der Punkt des Erreichens einer Schwelle oder der hinreichend wahrscheinliche Erreichen einer Schwelle der Driving Factor sein sollte.
Dann habe ich da nur noch zwei Nachfragen. Diesen Verweis auf B7 zusätzlich zu der Ausnahme, die auch für Steuern besteht, oder stattdessen?
Ich würde sagen stattdessen, weil die Steuer ist eigentlich eher nur eine Bewertungsfrage, nicht eine Ansatzfrage. Da geht es wirklich darum, das zu versteuern Einkommen, das ich im zweiten Quartal gemacht habe, mit welchem Steuersatz wird es bewertet. Und da ist halt die Ausnahme rechne hoch aufs Gesamtjahr, was wird der Steuersatz sein, und mit dem bewertest du dann. Also ich würde eher nur das nehmen, den Contingent Rents.
Okay, und im Cover Letter wird der Punkt ja auch nochmal angesprochen, da wäre dann auch entsprechend anzupassen. Dann würde ich auf die Sitzungsunterlage 9b wechseln. Da geht es um die Stellungnahme an EFRAG. Normalerweise ist die Verfahrensweise ja so, dass die Stellungnahmen oder die Entwürfe der Stellungnahmen von EFRAG kommentiert werden von Ihnen, indem man die Stellungnahme an das IFRIC, in diesem Fall hier an das Interpretations Committee, zur Verfügung stellt und weiter auf den Entwurf der Stellungnahme von EFRAG nicht eingeht. Es sei denn, EFRAG stellt ganz spezifische Fragen an die Constituents. Da ist es in der Vergangenheit hier meistens so gehandhabt worden, dass man diese Fragen konkret aufgreift. Das habe ich in dem Entwurf, den ich Ihnen hier in der Unterlage jetzt vorgelegt habe, auch so gemacht. Allerdings, wenn man sich diese Ausführungen auf der Seite 3 und 4 anguckt, das sind letztlich doch immer wieder nur Verweise auf die Ausführungen, die schon in Ihrer Stellungnahme an den ISB drin stehen. Also mit anderen Worten, sehr viel Mehrwert an Informationen wird EFRAG daraus nicht ziehen können. Und insofern beide Fragen an Sie: Wie stehen Sie zu dem Entwurf? Gibt es da Änderungsbedarf? Und die zweite Frage: Sollen die Fragen an die Constituents von EFRAG separat beantwortet werden? Haben Sie da eine Präferenz?
Meine Präferenz wäre in diesem Fall tatsächlich nicht zu antworten, eben weil kein größerer Mehrwert da drin ist. Und wenn man es dennoch machte, weil Sie schon die Mühe gemacht haben, dann müssten Sie an der Stelle jetzt nur zu Ad 12 den gleichen Verweis im Grunde genommen aufnehmen, den wir gerade eben besprochen haben.
Dem entnehme ich aber, dass die Fragen an die Constituents dann doch so versendet werden wollen, wie sie hier vorliegen.
Also ich halte es nicht unbedingt für notwendig, denn wie Sie sagen, im Grunde genommen die Concerns, die wir haben, im Grunde genommen reflektieren ja genau die Fragen, die da sind. Aber wenn Sie jetzt sagen, jetzt haben wir schon mal stehen, jetzt kann ich sie ausdrucken, ich habe damit überhaupt kein Problem, ja, dann machen Sie das ruhig und gut ist.
Es schafft schon Präzedenzfall.
Wenn Sie zu dem Entwurf an EFRAG sonst keine weiteren Anmerkungen haben, kann ich gleich auf den Tagesordnungspunkt 10 wechseln.